Bin bereit.
Stefan, wir haben schon lange nicht mehr geplaudert.
Ja?
Ja.
Dann lass uns das tun. Mit welchem Thema?
Ein super tolles Thema. Wir kehren ein bisschen zurück zu unseren Anfängen. Und zwar geht es heute um Bildmaterial. Natürlich für die Hochschullehre.
Bildmaterial ist ein sehr großes Wort für mich. Können wir das ein bisschen einschränken noch, bevor das die Intro-Musik kommt?
Jetzt schon einschränken. Ja, warte, dann arbeite ich daran. Bildmaterial, das sich nicht bewegt.
Ja, sehr gut.
Top. Los geht's.
Future Teaching. Lehre für die Zukunft. Ein Podcast aus dem Media Lab des IMC Krems.
Also, wie bin ich auf das Thema gekommen? Lass mich kurz ausholen. Mhm. Und zwar habe ich letztens einen Online-Kurs besucht und da waren sehr viele Lektionen und es waren aber nur ganz wenige mit Bildern gestaltet, also kaum Infografiken, eigentlich überhaupt keine Visualisierungen. Es waren schon ein paar Videos dabei, aber halt Bildmaterial sehr knapp. Und da habe ich mich dann tatsächlich gefragt, ob das nur ich bin oder ob das generell einfach gut wäre, so ein bisschen Bildmaterial unter Lerninhalte zu legen. Und bin auf eine Seite gestoßen, auf viele Seiten gestoßen, ganz viele Seiten gestoßen. Das war eine tiefgehende Recherche. Und der Tenor ist, dass ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Hahaha, musste ich bringen, tut mir leid.
Ja.
Dass wir die Info aus einem Bild so viel schneller aufnehmen als aus einem Text. Und deshalb habe ich so vermisst auch. Weil mir hat diese sofortige Aufnahme gefehlt, also dieser Fokus, die Aufmerksamkeit. Also Bildmaterial ist didaktisch sehr relevant.
Verstehe ich absolut, bin ich auch ganz bei dir. Ich brauche auch eher Visualisierungen von Texten, aber vielleicht ist es auch ein bisschen typabhängig. Eher nicht.
Man muss ja irgendwie die Aufmerksamkeit der lernenden Person, der zusehenden Person, der draufschauenden Person erwecken.
Mhm.
Ich meine, grundsätzlich die Motivation von einem Lernenden, einer Lernenden ist natürlich in den meisten Fällen wahrscheinlich die Note, aber trotzdem hast du einen größeren Lernerfolg, wenn du das Material so motivierend und so einnehmend wie möglich gestaltest.
Ja.
Und das ist gerade in der digitalen Welt, bei Online-Lehre und so weiter, ein Riesenthema. Weil so sehe ich, wenn meine Studierenden abdriften und ich kann es mit meinen Worten ansprechen oder irgendeine kurze aktivierende, wow, zweiter Versprecher bei mir, aktivierende Einheit machen, aber wenn es online ist, habe ich sowas alles nicht. Deshalb empfiehlt es sich, mit Bildern zu arbeiten. Aber ich leite jetzt mal zu dir über, damit du die Chance für einen guten Versprecher hast.
Mhm. Ich habe die ganze Zeit überlegt, wo kann ich da jetzt einsteigen, aber vielleicht gibst du mir jetzt eine Steilvorlage.
Wirklich? Du wusstest nicht, wo du einsteigen kannst?
Ja, natürlich stellt sich dann immer die Frage auch, ja, na, du willst noch was sagen, gut?
Ja, und zwar, was für mich das Witzigste, der spannendste Moment ist für mich immer, wenn ich ein Poster gestalte und ich komme ja, ich habe ja Grafikdesign und so weiter nie irgendwelche Grundlagen und so gelernt. Und dann kommt einer von euch daher, also du oder der Lukas, und er macht so irgendeine Kleinigkeit. Irgendwas, den Einzug bei den Textstellen zum Beispiel vergrößern, auf der linken oder rechten Seite oder so. Und zack, das ganze Ding schaut komplett anders aus. Und deswegen.
Du meinst, es braucht ein bisschen ein Hintergrundwissen, damit man das auch schön und sinnvoll umsetzen kann.
Mhm. Da zähle ich jetzt auf dich.
Ja, da zählst du auf mich. Du hast Posters angesprochen. Willst du gleich auf das eingehen? Das ist schon immer wieder relevant bei uns, oder?
Ja, vielleicht fangen wir an mit, ich würde sagen, ich habe jetzt ungefähr umrissen, warum Bildmaterial in der Lehre wichtig ist und warum wir es verwenden sollten. Und dann gehen wir einfach weiter, was sind einfach so Bildmaterialien? Bei uns wäre Poster,
ja,
stimmt, kommt öfter.
Poster kommt öfter vor, ist auch oft eine Schwierigkeit. wie wir bemerkt haben. Wir haben schon sehr viele gute Poster gesehen, aber auch sehr viele ausbaufähige Poster. Was sind so die häufigsten Fehler? Meistens ist es zu viel Text, zu klein, keine schönen Grafiken, zu wenig Grafiken, unterschiedliche Schriftarten, aber gehen wir es vielleicht ein bisschen strukturiert weg, vorweg.
Ja.
Zählt das als Versprecher? Nein?
Ich sage nein. Wohl, 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 wohl.
Ein Poster hat ein paar Herausforderungen. Man muss es ja von weiter weg schon einmal zumindest den Titel gut lesen können, aber auch von der Nähe soll es einen dann nicht erschlagen, das Ganze. Also da muss man ein bisschen sich spielen.
Im Zweifel auf jeden Fall einfach mal herschicken. Aber weil du gesagt hast, viel Text, das ist gerade bei wissenschaftlichen Postern natürlich eine enorme Herausforderung, weil die einfach so viel draufpacken wollen, weil auch so viel wichtig ist.
Ja, aber da hake ich gleich ein, das Poster soll ja, ist ja keine wissenschaftliche Arbeit, sondern das ist ja nur ein visuelles Medium, um das zu präsentieren.
Ich stimme dir absolut zu, aber oft ist es auch so, wenn ich dann ein Forschungsposter bekomme, um das zu überarbeiten, denke ich mir auch so, das ist auch interessant, das können wir auch nicht wegnehmen. Aber ja, in Wirklichkeit am besten sind die Bullet Points zu lassen, die wirklich neugierig machen. Und dann eventuell so diese ganz fetten Punkte wie ein Quellenverzeichnis dann eventuell mit einem QR-Code auf einem Link zu hinterlegen.
Ja.
Da können wir auch gut unterstützen.
Genau, und vor allem bei den Visualisierungen können wir sehr gut helfen. Ich meine, da gibt es schon sehr viele Tools. Du nutzt so Visualisierungen, glaube ich, oft in PowerPoint für Diagramme, Tabellen, oder?
Ja. Ich bin ein großer PowerPoint-Fan.
Und da kann man schon viel Text einsparen, weil man da eine schöne Visualisierung macht von...
Irgendeine Smart-Art-Grafik, ja. Die sind toll. Plus die, wie heißen diese Dinger, Symbole? Symbole einfügen. Das sind so kleine Icons, ich glaube, die heißen bei Microsoft Symbole. Und die sind lizenzfrei zu verwenden. Das heißt, du kannst das dann als PNG rausspeichern. Und hast dann eigentlich ein Open Educational Resource, das auch jederzeit überall verwendet werden kann. Da gibt es auch den Lizenztext bei Microsoft. Kann ich gern in die Links setzen und auch auf den Open Educational Resource Info Pages. Aus Österreich ist das noch einmal verwiesen, dass es möglich ist, das zu machen. Das ist ein ziemlich cooles Feature.
Ja. Vielleicht noch zum Abschluss für die Poster. Die Hierarchie auf dem Poster ist meiner Meinung nach sehr wichtig.
Wirklich? Das ist
eine schöne Überschrift, vielleicht zwei, vielleicht drei Spalten, nicht mehr und gerne auch ein bisschen was weiß lassen. Also es muss nicht alles voll sein, weil sonst fühlt man sich einfach erschlagen, wenn man davor steht. Also es vertragt schon gerne auch ein bisschen weiß und ein bisschen Farbe. Wir haben ja eh gute Vorgaben mit unserer CI und... keine Ahnung, sind es 5 Farben, die wir da haben? Sind es 6 Farben? Also das reicht auf alle Fälle nicht. Bitte nicht mehr. Und bitte keine, nicht mehr als 2 verschiedene Schriftarten. Das macht mich tatsächlich ein bisschen unrund, wenn ich auf einem, egal wo es ist, PowerPoint, Poster, Plakat, wenn ich mehr als 2 Schriftarten auf einer Seite sehe, macht mich das ein bisschen nervös.
Du darfst meine Sketchnotes nicht sehen. Ich habe, glaube ich, in meiner Handschrift 5 verschiedene Schriftarten.
Ja, das ist schwierig für mich.
Aber schau, genau da kommt der Medientechniker durch, weil Weißraum, Weißraum ist schwer. Man möchte alles befüllen, aber das ist ein sehr wichtiger Punkt. Es schaut oft viel schöner aus und lenkt den Fokus besser, wenn man irgendwo ein paar schöne leere Flächen hat.
Ja, ganz medientechnisch noch was. Die Bilder, die man verwendet oder die Grundeinstellungen von diesem Poster sind auch oft wichtig. Also man sollte schon vorher dran denken, wenn es in den Druck geht, was für eine Qualität die Bilder brauchen und in was einer Farbwelt ich mich bewegen möchte, damit das für den Druck einfach optimal ist.
Da kommt bei mir noch was raus, was ich in PowerPoint ganz, ganz schlimm finde, sind diese Effekte bei Fotos. Ich finde es voll okay, wenn man abgerundete Ecken macht, finde ich eigentlich sogar meistens recht schön, aber bitte keine Schatten. Keine Schatten, ja. Und Spiegelungen und dieses Ding, dass es dann ausschaut wie ein Button. In den seltensten Fällen ist das schön und macht Sinn. In den meisten Fällen schaut es aus, als hätten wir es mit in den 90ern erstellt einfach.
Ja, also, da war Schlagschatten.
Ja.
Grandios, ja.
Das war top. Von dem Poster können wir eigentlich gleich weitergehen und kleinteiliger werden, weil auf Poster braucht man zum Beispiel ja auch Diagramme oder Infografiken. Genau. Und die sind halt auch super, weil sie Zahlen einfach besser darstellen, als wenn ich die Zahlen einfach ausschreibe. Also ein Diagramm, ein einfach erstelltes mit Excel zum Beispiel, ist schon viel besser. Man braucht dann auch wieder mehr Platz. Man muss vielleicht was anderes opfern dafür. Aber ich glaube, es macht mehr Sinn, die Zusehenden mit einem Diagramm zu locken, als mit einer Zahl zu verschrecken. Also egal.
Schön gesagt, ja.
Dankeschön.
Ja.
Egal, ob das jetzt Leute sind, die sich mein Poster, mein wissenschaftliches Poster anschauen oder ob das Studierende sind, die auf meiner PowerPoint entweder Zahlen oder einfach ein Diagramm sehen. Oder auch eine Infografik, ein Tortendiagramm mit kurzer Beschreibung und ein paar netten Icons dazu, lockt mich mehr als Zahlen und Text. Wobei ich da natürlich als Einschränkung dazu sagen muss, ich verstehe alle Lehrenden, die sagen, dafür habe ich keine Zeit.
Ja.
Dafür sind wir da. Also immer gerne her damit.
Wir oder auch die KI ein bisschen.
Ein bisschen, stimmt.
Ja, wenn man sich mit Excel und so nicht so auseinandersetzen möchte, dann gibt es da schon ein paar nette Tools.
Wobei ich da sagen muss, ich war erst auf einer Weiterbildung zu dem Thema mit einer wirklich führenden Forscherin im Bereich Lehr-Lern-Design, also eine Instructional Designerin, Dr. Philippa Hartmann. Und die hat gesagt, dass gerade bei der Gestaltung von Lehrmaterial oft die KI zu kurz greift, weil es einfach die Qualität nicht hinbringt.
Ja.
Aber sie kann auf jeden Fall unterstützen.
Und Ideen bringen.
Mm, voll. Ja, Fotos.
Ja, Fotos. Huiuiui.
Huiuiuiuiui.
Auch immer wieder spannend, ja.
Ja, weil die sind mit den Lizenzen so schwierig.
Mhm.
Also da gibt es gleich einmal eine große Einschränkung und es müsste halt auch perfekt passen. Also wenn ich eine Visualisierung mache, dann muss die zu meinem Inhalt passen. Da habe ich es noch einfacher mit Diagrammen und Infografiken, weil die kommen einfach aus meinem Inhalt und unterstützen damit visuell. Aber bei Fotos ist es oft so, dass die dann halt einfach nicht passen. Das ist eine Katze im Text und ein Hund am Bild, grob gesagt, und das funktioniert dann nicht. Also das ist eher hinderlich für den Lernprozess als förderlich. Da wäre ich dann tatsächlich für weglassen.
Ja, also ja, Fotos überhaupt eher sparsam verwenden, weil meistens, ja, wie du gesagt hast, passt nicht. Oder rechtliches Thema, immer schwierig.
Wobei bei Fotos kann man dann natürlich sagen, oder auch bei Infografiken, wenn man Lehre jetzt nicht nur einseitig gestalten möchte, das heißt als Lehrperson, die Sachen präsentiert, sondern das mehr interaktiver machen möchte, dann kann man auch sagen, hey, ihr erstellt bitte die Infografik zu folgendem Thema. Also das wird vom Lerneffekt noch mehr auslösen sogar, als wenn ich nur die Infografik schon habe, weil sich die Studierenden dann damit auseinandersetzen müssen. Das heißt, es ist durchaus mal eine Möglichkeit, ein paar Studierende in Gruppen verschiedene Infografiken zu erstellen und damit auch zu schauen, was ist möglich. Wo kriegen die ihr Zeug her und haben sie auch reflektiert, wo sie ihr Zeug herkriegen, weil die müssen auch lernen, dass sie nicht einfach irgendwelche Fotos von der nächstbesten Suchmaschine verwenden können und die dann ausschneiden, sondern dass sie ebenso auf die Bildrechte schauen müssen.
Mhm. Sensibilisieren, ja, in manchen Bereichen. Wollen wir noch kleinteiliger werden?
Unbedingt, was ist der nächste kleine Teil?
Na, ganz klein ist für mich die Schrift.
Okay, ich habe noch einen Schritt vorher sogar.
Ja, bitte gerne.
Icons.
Icons, ja.
Ich meine, ich habe es jetzt schon kurz gesagt, dass man von Microsoft die einfach verwenden kann, aber ich liebe es ja auch, Icons zu zeichnen und habe schon einen recht guten Satz, den ich noch immer nicht geteilt habe, leider.
Der ist noch streng geheim in irgendeiner Schublade.
Na, streng geheim nicht, der ist noch in einer Schublade. Eigentlich ist er genau auf dem Gerät, das du da gerade in den Händen hältst. Ja, stell es gleich online.
Wo zu finden?
Wir werden es leider noch nicht ganz öffentlich machen können, weil wir dafür noch keine Plattform haben. aber sie kommen einfach mal auf den SharePoint und sind dort zum Runterladen. Und wenn es welche gibt, die fehlen, dann einfach kurze Info, solange das jetzt nicht unbedingt ein ganz aufwendiges Teil ist, wie ein Drache. Ich glaube, einen Drachen würde ich nicht so schnell zusammenbringen. Vielleicht ein Drachenkopf wird gehen.
Ich überlege gerade, wofür man einen Drachen-Icon braucht.
Ein Symbol für Gefahr.
Ja.
Oder auch für Storytime.
Ich kenne aber nur gute Drachen von den Kinderbüchern. Puh. Also vielleicht auch für... Das hört mir nichts ein. Aufregendes, das auf euch zukommt. Drückt auf den Drachen.
Ja, oder Stolperfallen.
Ja.
Ja. Ja, auf jeden Fall, wenn sie nicht zu kompliziert sind, kann das relativ schnell geschehen, dass ihr dann auch ein personalisiertes Icon bekommt. Also auch das können wir durchwegs leisten. Ansonsten gibt es natürlich ein paar gute Links, wo man auch andere Nicht-Microsoft-Icons offen lizenziert bekommt. Da habe ich auch einen guten Link. Ich sollte mir das schnell aufschreiben. Die heißen Feather-Icons. Die sind sehr schön. Und die sind Open Source. Mhm. Weiter zur Schrift. Meine Lieblingsschrift.
Was ist deine Lieblingsschrift?
Ich würde gern Comic Sans sagen, aber ich finde es leider ganz schlimm.
Die ist schlimm, ja.
Meine Lieblingsschrift ist eigentlich Roboto. Wir hatten sie auch kurz im CR. Ich finde, die bildet alles ab. Die hat dieses Roboto Bold mit den schönen Serifen und dann ist es einfach eine schlichte Schrift. Schlicht, schön, nicht zu breit.
Modern, jo. Aber auch nicht zu modern. Ja, Schriftarten, wir haben eh schon angesprochen, bitte nicht zu viele verwenden. Im Idealfall nur eine pro Text oder Post oder was auch immer. Und in unserer CI-Welt haben wir eine klare Vorgabe, welche Schrift wir verwenden sollen.
Was heißt eigentlich CI?
Corporate Identity.
Ah, ich weiß immer nur CD, Corporate Design.
Ja.
Ist wurscht, Synonym zu verwenden.
Ja, denke ich schon.
Alle Leute aus dem Marketing werden uns jetzt Mails schreiben. Sehr gerne. Ihr seid eingeladen in der nächsten Folge.
Wahrscheinlich. Ja, einfach, wenn wir nicht in der CI-Welt sind, einfach eine Schrift wählen, die gut leserlich ist. Also ich brauche jetzt keine Handschrift und so weiter. Was würdest du sagen, wann verwende ich Bold, wann verwende ich Kursiv, wann verwende ich...
Kursiv verwende ich nie. Ich glaube, das ist ein bisschen auch eine Präferenzfrage, aber ich habe immer so das Gefühl, Kursiv ist einfach schlechter lesbar. Und wenn ich was hervorheben will, dann mache ich hin und wieder mal Bold. Aber nicht zu exzessiv. Ist wie mit einem Leuchtmarker. Wenn du alles anstreichst, dann ist nichts mehr wichtig.
Und am PC eher serifenlose Schrift. Schaut zwar recht nett aus, aber auf einem Medium liest sich's besser mit serifenloser Schrift.
Plus, es ist auch barrierefreier. Leider können wir gar nicht so viel zu Schriftarten sagen, weil das ist ja eine eigene Kunst, habe ich beim letzten kennengelernt.
Ja, es ist wirklich eine eigene Wissenschaft, wann du welche Schrift nimmst, was gut ausschaust. Es ist ein zu großes Thema, glaube ich.
Ja, das stimmt. Wir haben bei meinem letzten Arbeitgeber haben wir darüber gesprochen, dass es noch keine frei verfügbare Volksschulschrift gab online. Und die haben das dann konzipiert und gestaltet, also die Grafikdesignerin und ein absoluter Schriften-Koryphäen-Mensch aus Österreich. Die schaut jetzt sehr fein aus, vielleicht finde ich die noch. Aber das ist wirklich eine Volksschulschrift und das ist ein Gedanke, der war mir noch nie gekommen vorher.
Das heißt, da wird das genauso abgedruckt, muss man rausschneiden. Volksschulschrift, das heißt, die Buchstaben werden so geschrieben, wie sie gelernt werden in der Schreibschrift, in der Volksschule?
Nein, nicht in der Schreibschrift, sondern in der Druckschrift.
In der Druckschrift, okay.
Genau, mit irgendwelchen Bögen, Abmessungen, irgendwas.
Mhm, okay.
Und ich glaube, die ist dann frei zugänglich. Werde ich nochmal recherchieren. Eventuell kommt ein Link in die Shownotes. Was ich auch noch wichtig finde am Bildmaterial. Soll ich schon weitergehen? Du hast ausgestattet, als würdest du weitergehen wollen.
Nein, ich hätte nur ganz kurz noch bei den Schriften auch immer wichtig, die Farbwahl und das, was dahinter liegt. Das ist auch noch oft Thema, dass man halt da wirklich auf den Kontrast schaut. und die richtigen Farben einsetzt. Es klingt wirklich sehr logisch, aber in der Praxis doch immer wieder gelbe Schrift auf grauem Hintergrund zu sehen. Also ein bisschen wirklich auf den Kontrast achten.
Ich habe gelacht, als du das angesprochen hast, weil Schrift ist in meinem Kopf immer schwarz. Aber du hast natürlich vollkommen recht.
Ja.
Wenn der Hintergrund schwarz ist, dann kann die Schrift nicht schwarz sein.
Ja.
Außer es ist eine geheime Botschaft.
Und mit Zitrone geschrieben.
Oder mit einer Hitze nicht beständigen Tinte. Warte, das macht keinen Sinn, dann kann ich es nur löschen. Aber dann kann ich es mit dem Bleistift-Trick wieder kriegen von der nächsten Seite.
Ja.
Folgt uns für mehr Detektiv-Tipps.
Genau, ja. Ist aber das nächste Thema Farben?
Nein. Ja, für dich ist es Farben. Ich wäre in einer anderen Richtung
unterwegs. Ja, wir gehen in die andere Richtung.
Nein, aber was ist mit den Farben?
Die vergessen wir sonst. Man muss auch in der richtigen Farbwelt bleiben. Das ist ja auch oft abenteuerliche Farben, wenn da verwendet.
Jetzt willst du mich aber nur dissen, glaube ich.
Weil du so schöne Farben verwendest.
Ich bin so schlecht mit Farben. Ich bleibe immer bei Schwarz und Weiß, weil ich keine Ahnung habe, was ich sonst machen soll.
Aber da gibt es ja super Hilfsmittel.
Welche?
Ich verwende da von Photoshop die Farbtabellen. Da wird einem immer angezeigt, welche drei Farben oder welche vier Farben passen zu dieser. Zum Beispiel.
Können das alle verwenden und hast du da auch einen Link
online,
für uns?
Natürlich gibt es da online Tipps und Tricks, auch für farbenblinde Menschen. Das ist recht spannend. Da wird dir dann gezeigt, ja, welche Farben zusammenpassen.
Passt, das habe ich uns auch aufgeschrieben, ja, dass du das in die Shownotes packst.
Sehr gerne.
Ja, ich kann sonst zu Farben echt nur sagen, seid vorsichtig.
Weniger ist mehr.
Achtung! Diese Farben passen nicht. Das ist aber auch wirklich, wirklich individuell, wie ich finde. Wobei, so eine ob es harmonisch ist oder nicht, fällt einem eh gleich auf. Aber wie man es dann harmonisch macht, ist dann der nächste Schritt, der spannendere. Was noch dazu gehört zu Bildmaterial, finde ich, was man oft vergisst, sind Screenshots bzw. so Mockup. Falls es nicht das richtige Wort ist, lasst es uns wissen. Auf jeden Fall kann man das auch gut zur Verbildlichung verwenden. Macht nicht so viel Aufwand und lenkt die Aufmerksamkeit. Also definitiv auch etwas, das man mitdenken kann. Wenn es die Möglichkeit gibt, dass mir ein Screenshot hilft, zum Beispiel wenn ich sage, die Studierenden sollen irgendeine Literaturdatenbank verwenden. Dann brauche ich nicht nur den Link posten, wenn ich eine Präsentation dazu habe, sondern kann auch einen kurzen Screenshot davon reingeben und den dann verlinken.
Ja.
Also das ist definitiv auch immer ein einfacher, ist eine low-hanging fruit.
Ja, schön gesagt.
Danke.
Wieder mal schön gesagt.
Ach, zwar die meisten Versprecher, aber auch die meisten Löbe. Löbe ist kein Wort.
Ja, Screenshots nur gefährlich, wenn es um den Druck geht, aber...
Ja, das stimmt. Ich habe mich jetzt auf Präsentationen bezogen, hauptsächlich. Ja. Wir haben uns da auch ein bisschen verloren in den Arten von Material. Wir haben Präsentationen gar nicht eingebracht. Wir waren bei Poster, Infografiken, Icons, Schriftarten. Schriftarten gehen eigentlich schon ins Material.
Los, gehen wir zu Präsentationen.
Präsentationen.
Sprechen wir über PowerPoint.
Ich liebe PowerPoint.
Ja, ich weiß.
Alle, die am 24. bei unserem Mehrwerttag waren, werden einen der schönsten PowerPoints gesehen haben.
Es wird flauschig, kann ich nur verraten.
Es wird großartig. Ja, PowerPoint. Das Problem bei PowerPoints ist, dass man gerne gleich zu viel macht. Zu viel von allem. Zu viele Effekte, zu viel Text auf den Folien, zu viel Designer-Vorschläge implementieren, ja, alles. Also PowerPoint lädt ein, zu viel zu machen. Und eigentlich sollte man nicht zu viel machen.
Eigentlich kann man überall sagen, wo irgendwas mit Bild zu tun hat, weniger ist mehr. Meistens.
Ja, schön gesagt. Stimmt, weniger ist mehr. Bei PowerPoints kann man wirklich nur das wiederholen, was ich immer wiederhole, möglichst wenig draufpacken und möglichst gleich bleiben. also so ein durchgehendes Design haben. Wir haben eh das Corporate Design zum Beispiel. Tut überrascht, wenn am 24. dann nicht ganz das Corporate Design auftaucht. Es muss ein bisschen Platz für Individualität sein
einfach. Unbedingt.
Und da aber auch immer schauen, bei unserem Corporate Design zum Beispiel sind ja manchmal Bilder drinnen. Das sind nur Vorschläge. Wenn die Bilder nicht zum Inhalt passen, unbedingt ersetzen oder weglassen. Genau. Bei PowerPoint arbeite ich irrsinnig gerne mit diesen Smart Arts. Falls da jemand Tipps und Tricks braucht, weil die sind manchmal ein bisschen fies in der individuellen Anpassung. Also da sperren sie sich gegen manche Wünsche, die man hat. Da kann man dann manchmal keine Bullet Points machen oder irgendwie die Einzüge sind doof. Da gibt es Tipps und Tricks, die ich euch sehr gerne zeige. Zum Erklären ist ein bisschen blöd. Oft nehme ich mir dann auch die Smart Art und entgruppiere und bearbeite es dann einfach in der Form und das ist dann einfacher.
Und meistens genügt einfach ein zweiminütiges Teams-Gespräch, also einfach anrufen und...
Stimmt. Danke, bei mir klingt das immer so kompliziert, aber stimmt. Einfach anrufen und es wird geholfen.
Ja.
Ja, aber ich glaube, das war's mit allen Formaten. Jetzt sollten wir zusammenfassen, was so die gesamten Grafikdesign-Grundlagen-Tipps sind, die man beachten könnte, wenn man sie beachten wollte.
Mhm, ja, sollten wir. Ich fange an mit einem Satz. Weniger ist mehr, haben wir schon oft. Hatten wir schon oft.
Ja, ja, das ist gut. Weniger ist mehr. Und jetzt, nachdem das für alles gilt, einfach werde ich mal versuchen, das auszuformulieren. Also, du hast gesagt, weniger ist mehr, was sich darauf bezieht, dass man so wenig wie möglich Material verwendet, sowohl inhaltlich als auch zum Beispiel jetzt das Bild oder das Icon, also auch nicht zu viel davon. Kontraste, auf die Kontraste aufpassen, weil es einerseits die wichtigsten Informationen herausheben kann und andererseits gut ist für die Lesbarkeit.
Mhm.
Farben sparsam einsetzen und schauen, dass sie gut zusammenpassen. Dafür gibt es tolle Hilfsmittel online. Schriftarten, nicht zu viele. Lesbar, also lesbare Schriftarten. Areal ist ein gutes Beispiel. Also das ist echt so ein No-Brainer. Das ist gut lesbar. Und da auch schauen, dass man nicht zu viel Text auf eine Fläche packt und das schön formatiert. Also Blocksatz ist meistens schön, muss man sagen. Da muss man dann auf die Umbrüche achten. Genau. Und die Sachen in Kombination setzen. Das, was zusammengehört, soll auch zusammen auf einem Bild sein. Also wenn ich einen Text habe und ein Icon dazu, dann soll das irgendwie an einer Position sein und nicht komplett getrennt voneinander. So, man soll es zusammenordnen können. Und was mir noch ganz wichtig ist, was irrsinnig schwierig ist, oft umzusetzen, ist zum Beispiel die Barrierefreiheit. Wenn man irgendwo einen Alternativtext eingeben kann, immer den Alternativtext eingeben und den einfach möglichst simpel beschreiben, was am Bild zu sehen ist.
Mhm.
Ja.
Finde ich gut. Ja.
Danke, danke. Vielleicht können wir da eine Infografik dazu machen.
Ja.
Ich werde uns das mal aufschreiben, weil man hört kurz Tippseln im Hintergrund.
Ja, dann kann ich gleich eine Einladung aussprechen. Vor allem, wenn es um den Druck geht, muss man noch ein paar Sachen mehr beachten, um wem 300 dpi der richtige Abstand zum Rand und so weiter, Einzug, wem das nicht sagt, der soll einfach auch bei uns vorbeikommen.
Oder anrufen.
Oder anrufen, genau.
Zum Abschluss, für alle Leute, die nicht PowerPoint nutzen wollen, hast du da vielleicht noch ein paar andere Tool-Ideen oder eine andere Tool-Idee?
Canva.
Ja, ich habe gehofft, dass du das sagst, weil ich möchte da einhaken. Mit Canva kann man keine Open Educational Resources erstellen. Also da muss man dann...
auf legalem Weg, das stimmt.
Aufpassen. Ja, sie sagen zwar, es ist Free Content, aber sie haben da so ein paar Klauseln drin, die das dann wieder disqualifizieren leider. Deshalb auf jeden Fall unten dann immer angeben, womit man das erstellt hat. Dann ist man safe. Und ganz grundsätzlich, wenn man Bildmaterial für die Lehre bestellt, bei uns zum Beispiel, oder selbst erstellt, dann muss es immer oder soll es immer auf die Lernziele abgestimmt sein. Das heißt, das Wichtigste ist immer der Inhalt. Und wenn wirklich kein Bild zu dem Inhalt passt oder es nur mit sehr viel Aufwand zu erstellen ist oder nur mit sehr viel Aufwand zu finden ist, dann kann man es auch weglassen. Also im Fokus sollten wirklich immer die Lernziele stehen und es ist schön, wenn man ein Bild hat, es lenkt die Aufmerksamkeit, es kann den Lernprozess unterstützen, aber es ist absolut kein Muss. Also es ist wirklich, es soll zum Inhalt passen, es soll zu den Lernzielen passen und natürlich auch zur Lehrperson bzw. zur Vorgangsweise der Lehrperson. Man kann ja auch Bilder erstellen lassen, Infografiken erstellen lassen. Also es ist wie immer vieles, vieles möglich. Und im Zweifel kann man uns auch Sachen anschauen lassen. Also einfach haben wir auch schon gehabt, dass uns Leute Bilder geschickt haben. Wir haben nachgeschaut, kann man die verwenden oder finden wir was Ähnliches, was Passendes. Also auf jeden Fall einfach immer absprechen. Müssen nicht wir sein, können ja auch Kolleginnen und Kollegen sein.
Und gerne auch an uns mal was schicken, wovon ihr glaubt, dass es richtig gut geworden ist. Das würde mich ja am meisten eigentlich interessieren. Einfach Neues zu sehen. Es gibt so viel gutes Material und das sehen wir da meistens nicht. Die richtig guten Sachen, die würden mich mal brennend interessieren. Gerne überzeugt von sich sein, ja. Und uns schicken.
Und uns schicken und eventuell auch sagen, ob wir das weiterverteilen dürfen. So eine Sammlung wäre ein Traum, wenn wirklich gutes Material, das ja auch Zeit braucht, um erstellt zu werden, wenn das mehr verwendet werden könnte. Das ist so ein bisschen ein Ziel von mir, eine Sammlung. Sammlung von guten Dingen. Ich hoffe, das waren vielleicht nicht neue Informationen, aber neu zusammengefasst, wieder in Erinnerung gerufen. Ich habe einen Haufen Links, die ich da noch unten reinhängen werde, damit sich noch jemand tiefer eingraben kann. Und wir freuen uns auf Besuch oder Anrufe oder eure Top-Infografiken, Top-Bilder, nicht unbedingt die privaten Fotografien, aber alles andere.
Her damit.
Und damit bis zum nächsten Mal. Ihr hört uns.
Abschließende Worte. Wir schließen ab.